This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com/podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com/podcast. That's monarchmoney.com/podcast for your free trial. monarchmoney.com/podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Unsere heutige Gästin ist in der PR und im Storytelling zu Hause. Nach einer Ausbildung zur Werbekauffrau studierte sie Kommunikation und PR an der FU Berlin und arbeitete eine Zeit lang angestellt als PR-Beraterin, bevor sie sich im Jahr 2010 für die Selbstständigkeit mit der PR-Agentur Mashup Communications entschied. Hier verantwortet sie vor allem den Bereich Employer Branding. Ende 2021 initiierte sie außerdem das Content- und Community-Hub Fairgency für faire Agenturkultur. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch, das sich neben der PR sicherlich auch sehr stark um das Thema Employer Branding drehen wird. Und hierzu begrüße ich Nora Feist. Hallo Nora.
Hallo Philipp.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Wie ist das Wetter in Berlin?
Grau. Aber okay. Das hat nichts mit meiner Stimmung zu tun.
Sehr gut.
Ganz heiter.
Bin ich beruhigt. Ja, klasse. Ich hatte jetzt gerade schon im Intro den Begriff Fairgency erwähnt, Content und Community Hub für faire Agenturkultur. Als jemand, der auch in der Agenturwelt zu Hause ist, interessiert mich das doch sehr. Magst du mal sagen, was das denn eigentlich ist?
Ja, sehr gerne. Wir haben Fairgency gegründet einfach aus einem Bedürfnis heraus eigentlich, dass wir eben aufzeigen wollten, dass es auch fair in Agenturen zugehen kann, beziehungsweise um auch als Vorbild für faire Agenturen zu dienen. Es gab einen Auslöser, muss ich gar nicht so weiter drauf eingehen, aber von einer großen bekannten Werbeagentur, und da gab es dann viel Aufruhr, und dann haben wir irgendwie gedacht, ja, das kann ja nicht sein, dass eben viele Leute denken, dass es immer in Agenturen so zugehen muss und dass zum Beispiel auch Talente sich gar nicht in Agenturen bewerben, weil sie eben auch denken, da wird man nur ausgebeutet, man erfährt keine Wertschätzung, da gibt es Sexismus etc. pp. Und deswegen haben wir eben gedacht, wir schließen uns mit anderen Agenturen zusammen, wir setzen ein Manifest auf und zeigen eben durch Inhalte, wie es eben auch anders gehen kann. Und da bringen sich eben andere Agenturen auch mit ein, die eben zeigen, was sie irgendwie Besonderes machen. Und das heißt auch nicht, dass jede Agentur die gleichen Dinge irgendwie anbietet, gleichen Benefits, ne? Aber da gibt es dann ja ganz unterschiedliche Geschichten. Und das war irgendwie der Grund, warum wir es gemacht haben. Ja.
Ja, sehr spannend. Die Vorbehalte kenne ich natürlich auch.
Ich habe ja auch in einer Agentur gearbeitet, früher, vor langer Zeit. Und da war es teilweise auch genauso, wie man es, was die Vorbehalte damals waren. Und es hat sich Gott sei Dank ja schon zum Großteil geändert. Aber es gibt eben immer noch so.
Solche und solche, ne?
Mhm, ja.
Ja, absolut. Das deckt sich auch mit meiner Erfahrung.
Mhm, ja.
Ja, sehr spannend. Und was macht ihr dann so genau? Also wie seid ihr dann im Austausch?
Ursprünglich haben wir überlegt, ob wir einen Verein gründen oder wie wir da irgendwie zusammenkommen mehr. Also im Prinzip liegt schon die Hauptarbeit bei uns. Insofern ist es jetzt nicht so, was wir jetzt, ne, wo wir jeden Tag irgendwie viel mit reinbringen können. Aber es ist so, dass eben Agenturen auch darauf aufmerksam werden und sagen, also sie würden gerne irgendwie Mitglied sein, weil sie eben auch unsere Werte vertreten oder diese Werte, die wir da halt im Manifest festgelegt haben. Und dann geht es eher so darum, dass wir dann gucken, okay, was können die auch für Geschichten mitliefern? Ja, und wie können wir halt immer wieder irgendwie Content da raufsetzen, um dann halt da was aufzuzeigen. Und das ist jetzt so, was wir machen. Also wir haben jetzt eine Zeit lang noch mehr irgendwie unsere Kapazitäten da irgendwie reingesteckt, aber es ist halt auch viel Arbeit. Insofern steht es so, und die Agenturen, die sich darauf verpflichtet haben, die stehen auch für die Werte, und das ist im Prinzip so, ja, unser Ziel, ne? Es gibt ja auch noch, glaube ich, diese wie hießen die, diese Ad-Girls oder jedenfalls die noch stärker sozusagen, die quasi in diese Richtung gehen und sich da noch stärker positionieren. Und deswegen haben wir gedacht, das ist, wir müssen jetzt nicht super viel jetzt irgendwie noch Energie reinstecken, aber das, was wir haben, dafür stehen wir auch und die Agenturen eben auch. Und es ist dann auch schon ein schöner Austausch mit den Agenturen, weil wir auch sehen, was die auch so machen und was wir vielleicht auch nochmal einführen könnten. Und ja, das ist einfach Inspiration. Und tatsächlich eben auch, dass beispielsweise Talente auch wissen, in welchen Agenturen sie sich bewerben können, wo sie eben auf faire Bedingungen stoßen.
Sehr spannend. Hat man dann ein Fagency-Siegel oder was, womit man dann auch eben werben kann? Oder wie ist
ja,
das?
Ja, genau, das hatten wir auch mal überlegt, ob wir so ein offizielles Siegel machen. Nein, wir haben quasi alle, die sich mit diesem, dieses Manifest auch unterschrieben haben, die stehen eben auf der Seite auch mit drauf, alle Agenturen.
Ja. Ist das so ein Berliner Ding oder ist das dann schon eher deutschlandweit?
Es sind jetzt viele Berliner Agenturen, aber es sind auch deutschlandweit PR-Agenturen dabei, ja. Und es ist halt so ein bisschen auch so, ne, also wir, dadurch, dass wir eine PR-Agentur sind, sind es auch vornehmlich PR-Agenturen, aber eigentlich richtet es sich im Prinzip vom Thema her an alle Agenturen. Also das heißt, jede Agentur, die auch diese Werte vertritt oder auch das wichtig findet, dass wir das weiter irgendwie vorantreiben und sich da einbringen möchte, ist herzlich willkommen, sich da bei uns zu bewerben, beziehungsweise bewerben muss man sich nicht. Also wir gucken natürlich auch die Seiten uns dann an, von den Agenturen, auch die Kununu-Bewertung, ne? Wenn wir merken würden, da stimmt überhaupt nichts, dann würden wir die auch nicht nehmen. Aber im Prinzip kann da jeder mitmachen, ja, und sich einbringen.
Spannend. Sehr gut. Du bist als Werbekauffrau gestartet. Das heißt, wir haben einen ähnlichen Background. Bei mir hieß es dann zwar schon Kaufmann für Marketingkommunikation, aber das war auch meine Ausbildung. Und dann hat es sich in die PR verschlagen. Wie ist das gekommen?
Das war relativ natürlich, also weil ich eigentlich in der Schulzeit eher Richtung Journalismus gedacht habe. Und dann, weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei meiner Berufsberatung, das war immer eher negativ. Also da wurde mir gesagt, ja, da haben Sie eh keine Chance, studieren Sie doch was Vernünftiges, Germanistik, sowas in der Art. Dann war ich tatsächlich auch beim Tag der offenen Tür an der FU, wo ich später studiert habe, bei dem Studiengang. Und da waren die Professoren auch sehr überheblich und meinten, also wenn Sie da Journalisten werden wollen, dann haben Sie, sind Sie hier falsch. So eine Sache habe ich gehört bekommen. Und irgendwie durch... Also Umwege und ich habe irgendwie immer zum richtigen Zeitpunkt Ja gesagt und da hat mir jedenfalls dann die Chefin in der Agentur, wo ich eigentlich nur so nebentätig, also als Nebentätigkeit gearbeitet habe, hat dann gesagt, na mach doch eine Ausbildung als Werbekauffrau und ich wusste gar nicht, was es ist und da meinte, habe dann die damalige Azubine gefragt, was macht man da eigentlich? Und dann, genau, und dann fand ich es total spannend und ich fand diese Ausbildung auch total toll. Weil unter anderem, ich weiß nicht, wie es bei dir war, gab es ja auch so Projekte und ein Projekt, wo wir auch dann tatsächlich den Pitch gewonnen haben, war Gründung einer Agentur, einer Werbeagentur. Wir haben damals so eine fiktive Sportmarketingagentur gegründet, Be Sporty. Und also da habe ich schon mal viel von so Gründerdasein irgendwie mitbekommen. Und dann habe ich halt nach der Ausbildung gedacht, dann habe ich noch eine Weltreise gemacht und kam so wieder und habe gedacht, so was mache ich jetzt? Und dann dachte ich so, naja, ich habe ja eigentlich Abitur eigentlich, jetzt habe ich genug Wartesemester, jetzt studiere ich das trotzdem nochmal, Kommunikationswissenschaften. Und dachte halt so, dass PR eigentlich die perfekte Mischung aus Journalismus und Werbung ist. Deswegen habe ich dann auch in meinem Studium schon auch diesen PR-Weg mehr verfolgt, habe meine Bachelorarbeit auch in dem Bereich geschrieben, aber habe auch für die Berliner Zeitung eine Zeit lang geschrieben. Aber das war so der Grund, wie ich da
hin... Spannend. Sehr spannend. Finde ich auch lustig, wie du jetzt die Probleme bei der Berufswahl irgendwie so beschreibst. War bei mir sehr ähnlich, ist auch ein Thema, wo ich aktuell dran arbeite, wo ich auch tatsächlich so Berufsorientierungs-Coachings auch anbiete. Ja. Und genau, weil ich das halt auch sehr, sehr schwierig finde. Ich hoffe, es hat sich mittlerweile ein bisschen was getan, aber nach dem, was ich so mitbekomme, nicht allzu viel. Ja.
Nee, mein Sohn ist 15 Jahre alt, er ist genauso alt wie unsere Agentur. Und da habe ich mich jetzt auch schon richtig geärgert, weil der sich jetzt ja für ein Schülerpraktikum bewerben sollte, was er auch gemacht hat. Und er hat also extra auf einer Seite für Schülerpraktika geguckt, also wo auch Unternehmen quasi ihre Stellen ausgeschrieben haben. Und da haben einfach manche Unternehmen einfach gar nicht zurückgeantwortet. Und da habe ich gedacht, was ist denn das für eine Art, schon jungen Leuten sozusagen zu zeigen, wie was für ein Desinteresse man hat. Ja. Also ich fand das so richtig dreist, weil ich dachte so, sie haben eine Stelle ausgeschrieben, dann haben sie zumindest auch die Verantwortung, da abzusagen. Ja, also das fand ich schon mal irgendwie sehr merkwürdig.
Absolut, absolut. Ich finde auch gerade dieses Absagethema ist auch wirklich brutal. Ne? Alle beschweren sich drüber, über die Bewerberlage, dass sowohl zu wenig Bewerbungen kommen, dass die qualitativ nicht sind und so weiter und so fort. Dann gibt's aber so viele Unternehmen, die einfach nicht mal absagen. Das, finde ich, steht halt auch im ganz, ganz krassen Widerspruch zueinander und ja, bedingt sich natürlich auch. Ne? Letztendlich ist klar, dass die BewerberInnen dann eben ohne Ende raushauen auf Masse, weil sie ja dann von 80% vielleicht gar keine Rückmeldung bekommen. Und ja, sehr, sehr schwierige Entwicklung meines Erachtens. Und klar, wenn das eben schon so früh anfängt, ne, dann ist das, sind wir schnell bei dem Bereich auch Ghosting in der Arbeitswelt, was ja auch immer mehr zunimmt, wo man sich dann auch nicht mehr wundern muss. Also wenn die Unternehmen halt nicht mal absagen, warum sollen dann am Ende des Tages dann auch die sich Bewerbenden irgendwie absagen? Ja, finde ich auch eine merkwürdige Entwicklung. Ne? Früher, ja, klar, da gab es die Papierbewerbung. Zeichen. Ja, genau. Ja.
Das finde ich, also da, ich habe mich, also ich schreibe dann die Unternehmen nicht an deswegen, ne? Aber ich habe mich dann wirklich geärgert darüber, weil ich dachte, das kann nicht sein. Es ist völlig okay, eine Absage zu schreiben. Aber wenn ich eben eine Stelle schon ausschreibe, auch selbst wenn jemand sich initiativ bewirbt, ja, muss man doch irgendwie antworten. Das ist doch nur fair. Ja.
Es muss ja auch nicht lang sein, man muss ja auch nicht begründen, warum und so weiter und so fort, aber danke, gerade passt's nicht. Das ist ja eigentlich nicht viel verlangt.
Selbst die Zeit nehme ich mir manchmal, wenn ein Bewerber oder eine Bewerberin mich nochmal fragt, warum sie jetzt eine Absage bekommen hat, dann setze ich mich tatsächlich nochmal damit auseinander, weil es hilft ihnen ja auch am Ende des Tages, auch wenn sie es vielleicht manchmal dann hart anhört, weil ich ihnen dann wirklich ehrlich auch sage, was ich mir an der Bewerbung gewünscht hätte und warum die mich nicht gecatcht hat. Aber das finde ich, es hilft ihnen ja auch auf dem Weg und die sind total dankbar. Und man sieht sich ja immer zweimal im Leben, muss man ja auch sagen. Ne? Also man weiß total. Ja nie, wofür es gut ist auch. Ne?
Ja. Ja, sind wir eigentlich mittendrin im Thema Employer Branding, weil es ja nicht nur das ist, dass man, also zumindest aus meiner Sicht, dass man vorne irgendwie alles auf Hochglanz poliert und so tut, als wenn man das tollste Unternehmen auf der ganzen Welt und dann halt eben aber das kleine Einmaleins, und da zähle ich halt so eine Absage dann auch zu, einfach überhaupt nicht berücksichtigt. Was siehst du im Employer Branding generell noch so als weitere Aufgaben? Du verantwortest das schwerpunktmäßig bei euch, was macht ihr da alles?
Also, es sind zwei Fragen. Also, kein Problem. Also, einerseits sage ich, dass es halt alles ganzheitlich sein muss. Also, ich kann mir nicht vorne irgendwas raufschreiben, was ich in Wirklichkeit nicht habe. Das heißt, es muss Hand in Hand gehen. Ja, also, es muss definitiv authentisch sein. Zum einen. Und zum anderen, genau, muss ich es halt alles auch wieder ganzheitlich mitbedenken. Das heißt, es hört nicht eben auf dabei, ich habe jemanden eingestellt und das war's dann. Ja, also da gehört das Onboarding genauso dazu, wie auch später die Wertschätzung und da auch nochmal zu gucken, was da die Benefits sind und diese, ne, wir machen ja Storytelling insofern auch die Heldenreise, eigentlich im Prinzip eines Mitarbeitenden zu begleiten, um den am Ende auch zu einem Markenbotschafter zu machen. Also das ist sozusagen so das Ganze. Es muss also innen stimmen und dann kann man eben nach außen auch mit Geschichten gehen, damit kann man auch eben nach außen auch tragen, was man alles Tolles hat. Und da fängt es eben an, natürlich, dass ich das auf einer Webseite irgendwie haben muss. Also das, ich finde, heutzutage gehört es zum Standard dazu, dass ich da nicht nur einfach, also quasi die Stellenanzeige sehe und mehr auch nicht, sondern ich brauche ja irgendwie ein Gefühl für das Unternehmen. Das heißt, da ist es ganz wichtig, irgendwie diese Kernbotschaft, irgendwie dieses, warum man da eigentlich arbeiten sollte oder möchte, irgendwie drauf zu haben, genauso wie die Werte des Unternehmens, dass die irgendwie auch da vermittelt werden. Und dann wiederum ist es aber auch wichtig, dass da eben nicht einfach nur Werte hingeklatscht werden, sondern dass eben auch dann gezeigt wird, warum diese Werte für das Unternehmen wichtig sind. Und da kann man eben auch mit Geschichten wieder reingehen, indem man eben Geschichten im Unternehmen findet, die halt genau zu diesen Werten passen. So, ne? Also das zum einen. Dann muss eben auch natürlich klar sein, wenn ich eine Stelle ausschreibe, dann muss sich auch jemand drum kümmern, dass da eben auch vernünftig geantwortet wird. Dass da, ne? Also dass quasi das auch gut funktioniert, diese Recruiting-Journey, dass die nicht eben quasi dann da irgendwie da alleingelassen werden. Und dann geht es eben so weiter. Da muss ein vernünftiges Onboarding da sein, da auch genau Gespräche stattfinden. Der erste Tag muss irgendwie perfekt sein, dass sie da nicht alleine sitzen, ja, und dass sie aber auch nach einer Woche, also bei uns zum Beispiel, wir haben eine Head of Onboarding. Ja, das muss nicht jeder haben, aber das ist total gut, weil die kümmert sich tatsächlich um einerseits neue Kunden, aber eben auch neue Mitarbeitende, und die setzt sich eben am ersten Tag mit den neuen Mitarbeitenden hin, die setzt sich nach einer Woche, nach einem Monat, nach 2 Monaten nochmal mit den neuen Mitarbeitenden hin und spricht darüber, wie sie sich bei uns wohlfühlen, ne? Was da irgendwie, ob es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder eben auch nicht, und ne? Also quasi die Leute da quasi nicht alleine stehen zu lassen.
Ja. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Also Onboarding heißt dann vor allen Dingen die Gespräche, oder was ist das bei euch alles, was beinhaltet das noch?
Na, wir haben, das ist so eine Mischung. Also am ersten Tag geht es tatsächlich da irgendwie drum, erstmal überhaupt das Büro zu zeigen und ne, also diese typischen Sachen und sich immer hinzusetzen und mal aufzuzeigen, was für Tools wir eigentlich haben, und also so ein bisschen so einen Überblick zu geben, aber auch gleichzeitig eine Angst zu nehmen, weil viele sind ja auch aufgeregt, wenn sie kommen und wissen nicht, was sie erwartet. Und dann meistens kommt zum ersten Onboarding-Tag der Karma-Lunch dazu. Also wir haben eigentlich immer am ersten des Monats haben wir immer Karma-Lunch, was okay. auch wieder mit Employer-Branding zu tun hat. Das heißt, da kommen wir alle zusammen im Büro, aber auch inzwischen auch virtuell und lunchen eben zusammen und machen dann irgendwelche Übungen oder Spiele, um uns eben nochmal besser kennenzulernen oder eben auch Karma zu geben. Ja, früher hatten wir tatsächlich, als wir alle noch im Büro waren, so kleine Karma-Boxen, wo man dann eben so kleine Zettelchen schreiben konnte und den Kolleginnen irgendwie ein Lob oder irgendwas mitgeben konnte, und man kann sich später sich diese kleinen Wertschätzungen sozusagen in seiner Karma-Box sammeln und auch nochmal angucken. Und jetzt machen wir eben unterschiedliche Sachen. Das können irgendwie witzige Sachen sein wie 2 Wahrheiten, eine Lüge, aber es kann eben auch nochmal sein, ne, wem wolltest du jetzt in letzter Zeit mal besonders Danke sagen? So eine Sachen. Und das ist immer ganz schön, weil man dadurch die neuen Mitarbeitenden auch dann gleich kennenlernt. Dann haben wir halt natürlich alles online auch abgebildet, dass sie alles finden. Es gibt halt da quasi dann auch schon nochmal eine schriftliche Recruiting-Journey. Ne? Das machst du an deinem ersten Tag, das machst du in der ersten Woche. Also, dass sie da quasi auch alles sozusagen nochmal in Ruhe nachlesen können, dass sie genau wissen, was sie jetzt irgendwie da zu tun haben, was sie erwartet. Und das sind zum Beispiel solche Sachen.
Ja, sehr spannend, sehr spannend. Du hast eben den Begriff Recruiting Journey erwähnt. Mhm. Für uns natürlich irgendwie ein Standardbegriff. Ich fände es trotzdem ganz gut, wenn du ihn vielleicht nochmal eben erklären magst, für die Leute, die vielleicht da nicht so ganz tief im Thema sind. Was bedeutet das denn eigentlich?
Sehr gerne. Also es ist im Prinzip die Reise eines Bewerbenden, wie er auf das Unternehmen aufmerksam wird, um dann am Ende im besten Fall sich auch beim Unternehmen zu bewerben und dann, wenn quasi er passt, dann auch nach Gesprächen eingestellt wird. Also im Prinzip soll es eben so sein, es hat so wieder ein bisschen auch was, wir nennen es so Employer Branding Funnel. Also man kommt sozusagen vielleicht gar nicht zuerst auf diese Webseite vom Unternehmen, sondern man hat mal irgendwo von dem Unternehmen gehört. Ja, also sei es irgendwie über Presse, Social Media, jemand hat davon erzählt etc. Der nächste Schritt könnte sein, ich folge dem Unternehmen, ja, irgendwie auf LinkedIn oder auch auf Instagram, also je nachdem, wie die Inhalte sind, ne? Deswegen müssen die Inhalte auch gut sein, weil man weiß ja nie, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und dann kommt man sozusagen, stolpert man über ein Jobposting oder man hat dann doch noch mal irgendwie einen Inhalt gefunden, der irgendwie interessiert, und man kommt irgendwie auf die Seite. Und man ist dann so in dieser Phase, ich überlege mich mal bei dem Unternehmen zu bewerben. Und da kommt eben dann auch eine Karriereseite mit ins Spiel, weil da kommt es eben drauf an, das ist ja sozusagen das Schaufenster des Unternehmens, ne? Wie finde ich das Unternehmen, nicht nur die Stelle an sich, sondern wie wirken die auf mich, passe ich zu dem Unternehmen überhaupt, ne? Oder habe ich das Gefühl, da würde ich gar nicht reinpassen. Also solche Dinge, ne, spielen ja eine große Rolle. Und dann bewirbt man sich eben bei dem Unternehmen, wenn man entweder sieht, die haben vielleicht eine Stelle, die interessant wäre für mich, oder ich bewerbe mich auch initiativ. Und dann kommt es im Prinzip ja im nächsten Schritt eben zu der Antwort des Unternehmens, in welcher Weise auch immer. Aber im Prinzip ist es ja auch noch ein Teil der Reise. Und absolut. Dann, ne, wenn man also quasi sich irgendwie toll findet gegenseitig und es passt und man wird eingestellt, dann kommt eben quasi das nächste, eben dieses Onboarding, ne, und dann später vielleicht auch, ich bin hier angekommen. Im Prinzip ist es ja auch das dann schon nicht mehr Recruiting in dem Sinne, aber eben Employer Branding. Mhm. Und dann am Ende beim Employer Branding kommt dann die Reputation. Ne, ich spreche mich auch fürs Unternehmen aus auf Kununu oder auch generell, wenn ich mich auf LinkedIn positioniere etc. Aber die Recruiting Journey ist sozusagen die Reise, bis dass man beim Unternehmen dann angekommen ist.
Wunderbar erklärt. Fand es auch sehr spannend, dass du direkt damit gestartet bist, dass man schon von dem Unternehmen irgendwie gehört hat oder sowas. Ich glaube, viele würden als erstes dann vielleicht tatsächlich aus eigener Warte irgendwie so eine Stellenanzeige sehen, was natürlich auch ein möglicher Weg ist, wie man von einem Unternehmen hört.
Ehrlich gesagt, also ich glaube, dass es früher hat man eine Zeitung aufgeschlagen, weil man einen Job gesucht hat und dann hat man irgendwie Stellenanzeigen durchforstet und später irgendwie auf Jobseiten. Aber heutzutage hat es eben, da ist man mit dem Unternehmen viel früher schon in Verbindung.
Wege gehen.
Ja, aber ich würde sagen, dass die jüngere Generation tatsächlich, ne, die scrollen sich da durchs Internet, die Social Media Kanäle und dann stolpern sie halt über ein Unternehmen. Und dann folgen sie dem einfach, weil sie erstmal die Inhalte cool finden. Mhm. Also so, klar, ich meine, wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, der sich halt für ein Praktikum beworben hat, der hat jetzt vorher nicht, der wollte unbedingt im Hotel irgendwie ein Praktikum machen, der hat jetzt vorher nicht irgendwelchen Hotelseiten gefolgt, dann ist er über die Seite gegangen tatsächlich. Aber oft ist es ja so, ne, die wissen ja manchmal auch gar nicht, was überhaupt sie mal machen sollen und dann kommen sie eben darüber, ja.
Ja, absolut, absolut. Ist halt dann eher später, wenn man quasi schon weiß, was man machen möchte und dann nach einer konkreten Stelle sucht, dann könnte ich mir vorstellen, dass halt der Weg auch ein anderer ist. Aber ja, absolut.
Aber auch da ist es ja wichtig, wenn ich halt eine Stellenanzeige von Unternehmen sehe und dann habe ich schon mal von denen irgendwo gelesen, ja, in der Presse oder irgendwie schon mal von denen gehört oder dann ist es was anderes, dann werde ich mich vielleicht eher, als wenn ich da gar nicht weiß, wer hinter dem Unternehmen steckt.
Absolut. Du hast eben das Thema Werte angesprochen, dass man halt dann irgendwie auch versucht, sich da so ein bisschen mit abzugleichen und so. Und du hast die größte Problematik aus meiner Sicht auch eben schon kurz angerissen. Werte, also jeder schreibt Werte, viele natürlich, also für Benefits gilt es in vielen Teilen auch. Da tauchen ja manchmal Werte auf und irgendwie, weiß ich nicht, guter Teamzusammenhalt oder sowas. Mhm. Das sind natürlich alles Begriffe, die hat man schon mal gehört und die sind sehr schwer zu belegen. Wie kann ich das denn gut kommunizieren, sodass es, wir wissen ja um die Aufmerksamkeit der aktuellen Generationen, wir haben nur ganz wenige Sekunden und müssen dann sowas wie Teamzusammenhalt kommunizieren. Wie geht denn das?
Ganz unterschiedlich. Also einerseits helfen schon mal Icons, weil das schneller im Gehirn sich verankert. Und dann zum anderen, also was ich tatsächlich finde, ist, dass es ganz wichtig ist, Werte zu belegen. Man kann ja gleiche Werte haben, ja, das ist ja nicht verwerflich. Das heißt ja nur, weil der eine irgendwie auf Teamzusammenhalt das als stärksten Wert nimmt, darf der andere es nicht mehr nehmen. Also das heißt, manchmal sind es ja auch gleiche Werte. Aber es geht dann eben darum, wirklich diese Werte auch zu belegen. Und vielleicht zeigt sich ja dann auch nochmal, dass auch andere Sachen gemeint sind. Und beispielsweise bei uns ist es so, wir haben vor kurzem mal einen Relaunch gemacht und da haben wir auch in dem Zuge nochmal über unsere Werte gesprochen und die auch nochmal ein bisschen überarbeitet, ne, weil wir gemerkt haben, manche passen gar nicht mehr zu uns. Ne, das ist ja auch nochmal wichtig, dass man die nicht einfach nur hat und dann bleiben die da so, sondern dass man die natürlich auch immer wieder hinterfragt. Und manchmal gibt es ja auch Werte beispielsweise, die strebt man an, die hat man noch gar nicht. Und dann arbeitet man quasi darauf hin, dass man diese Werte vielleicht auch erreicht. Bei unseren neuen Werten haben wir dann uns tatsächlich zusammengesetzt und haben etwas gemacht, was wir auch für unsere Kunden machen, nämlich Story Listening Sessions. Ja, also so, wir nennen das manchmal auch so Corporate Campfire, ne? Also bei Storytelling, man saß früher immer ums Lagerfeuer, ne? Und das jetzt sozusagen was virtuelle Lagerfeuer oder eben auch zusammen. Und dann erzählt man sich einfach mal Geschichten. Dafür muss man natürlich die richtigen Fragen stellen. Und dann sieht man halt, dass du über diese Geschichten eben auch bestimmte Geschichten eben auf bestimmte Werte einzahlen. Und dann kann man diese Geschichten sozusagen diesen Werten auch wieder zuordnen. Und es müssen nicht immer ganze Geschichten sein, können sie aber, in welcher Form auch immer. Aber manchmal reichen auch einfach nur Zitate, die halt aussagekräftig sind dafür. Wenn ich da so ein kurzes, knackiges Zitat beispielsweise von einer Mitarbeitenden habe, dann kann ich diese Werte viel besser greifen und dann merke ich mir die auch viel leichter. Weil durch Geschichten merkt man sich eben auch Inhalte besser.
Definitiv. Das heißt, ihr zeichnet diese Gespräche dann auf oder irgendjemand schreibt mit oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Genau so, man schreibt mit. Also wie gesagt, wir haben das auch schon für Kunden gemacht, wo beispielsweise Mitarbeiter noch gar nicht so richtig wussten, was das jetzt soll. Oder wir haben natürlich im Vorfeld das probiert, auch zu erklären. Aber tatsächlich, genau, sitzen wir da zusammen und stellen einfach Fragen. Also es können so simpelste Fragen sein. Wann warst du das letzte Mal besonders stolz, dass du etwas geschafft hast? Oder wem möchtest du danken im Team? Also wir sammeln eigentlich Anekdoten. Und dann filtern wir die halt raus, dass wir da irgendwie passende Zitate auch dann haben. Aber genauso, also man sitzt eigentlich zusammen und man spricht ganz viel. Ja. Und es hilft ja, dann auch wieder fürs Recruiting. Also wir haben es für Kunden auch eben auch schon für deren Recruiting gemacht. Ne, weil das ist eigentlich wirklich am authentischsten, weil du kannst dir immer irgendwas ausdenken, aber am Ende sind die wahren Geschichten die besten. Ne? Und das Schöne daran auch wieder ist, gerade jetzt, wenn du das für andere Unternehmen machst, die vielleicht mit Marketing, mit PR-Storytelling nichts zu tun haben, weil wir hatten das beispielsweise im Pflegebereich, die lernen nochmal selber eine Wertschätzung für sich. Also das ist auch eine Art Teambuilding, weil die sich manchmal gar nicht bewusst sind, wie wertvoll die eigentlich für das Unternehmen sind oder wie wertvoll ihre Arbeit ist oder wie wertvoll sie von anderen gesehen werden. Da sitzen dann manche Leute und weinen, weil die das dann erst begreifen, dass sie ein wichtiger Teil sind oder dass sie es wirklich, wie toll die sind. Ne? Das kriegen die ja auch nicht jeden Tag zu hören.
Nee, ganz und gar nicht, absolut, ja. Ja, also ich finde auch gerade diese Perspektive gut, dass man nicht nur sagt, wir lassen die Leute irgendwas erzählen, damit wir es nach außen tragen können, sondern diese Innenperspektive, die ja auch mehrere Seiten hat. Also das eine ist sicherlich zu erkennen, wie wertvoll die Person selber ist und wie gut das ist, was man leistet. Ich glaube, es ist aber auch ein ganz guter Kanal und ein ganz guter Weg, um Probleme zu erfahren, könnte ich mir vorstellen.
Auch das, genau. Wir sagen beispielsweise, wenn wir das für andere Unternehmen machen, oder wir haben das jetzt bei uns, war ich beispielsweise auch nicht in dieser Story-Listening-Session, dass wir sagen, dass zum Beispiel auch die Chefs nicht dabei sein sollen, damit die Leute nochmal vielleicht offener sprechen. Und wenn es jetzt wirklich krasse negative Sachen gibt, würde man das vielleicht nicht so verwenden. Andererseits gibt es ja manchmal auch negative Geschichten, die dann sich zu Positiven gewendet haben. Ja? Oder ne, es gibt ja immer so von Storyplots eine Tragödie und die im besten Fall zur Wiedergeburt führt. Ne? Also im Prinzip, genau, ist es auch nochmal etwas, wo auch nochmal Probleme aufgezeigt werden können. Was wir auch zum Beispiel haben, wenn wir mit Kunden eben auch für deren Employer Branding oder Recruiting sprechen, dass wir da eben auch nochmal aufzeigen, das ist vielleicht kein Wert, den wir gerade nach außen tragen sollten, weil der ist noch überhaupt nicht. Ne? Den sehen die Mitarbeitenden zum Beispiel gar nicht. Und da solltet ihr erstmal innen dran arbeiten, bevor ihr nach außen geht damit und sagt, wie toll ihr da seid auf der Ebene.
Ne? Wertschätzung wird bei uns groß geschrieben.
Genau, und alle beschweren sich dann und da auf gar keinen Fall. Ja, das ist auch wirklich manchmal schwierig, wenn du eben für Unternehmen arbeitest und guckst dann auf deren Kununu-Seiten. Und dann musst du auch erstmal mit dem Unternehmen sprechen und sagen, ne, das sind quasi gerade die Bewertungen. Wie sieht es denn da aus? Also seid mal ehrlich zu euch selber. Und es ist ja auch trotzdem erst recht wichtig, dass man irgendwie an sich arbeitet. Aber genau, da muss man auch ehrlich dann sein zu den Unternehmen und nicht das einfach wegwischen und sagen, wir schreiben da nur tolle Sachen drauf.
Absolut. Das war der erste Teil des Interviews mit Nora Feist. Ich fand es war ein sehr, sehr spannender Austausch. Wir haben über Fergency gesprochen, über Noras Werdegang und auch schon ein bisschen angefangen, über Employer Branding und Storytelling zu reden. Wenn euch das ganze Thema interessiert hat, dann lege ich euch wärmstens Teil 2 ans Herz. Der wird in 2 Wochen erscheinen. Und da gehen wir nochmal weiter auf die Inhalte Employer Branding ein. Wir sprechen über die Recruiting Journey. Also ein sehr, sehr spannender Austausch. Sehr empfehlenswert. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wenn ihr auch mal als Gast hier in den Podcast wollt oder ansonsten in irgendeiner Form uns etwas mitzuteilen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an die info@m-x-m.net. Und ansonsten folgt uns gerne bei Social Media, bei LinkedIn, bei Instagram, bei Facebook, wenn ihr mögt. Und vergesst natürlich nicht, das ist das Allerwichtigste, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns sehr, wenn ihr die Inhalte teilt, kommentiert auch gerne, liked und bleibt irgendwie dabei. Davon profitieren wir alle und können diesen Podcast und den ganzen Spaß hier weiter betreiben. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und auf Wiederhören. Mein Name ist Philipp und das war Management Meets Mindfulness.